auch Sportler-Superlative, alles auf allerhöchstem Niveau. Und die besten Leute bewegen sich da immer am Limit oder halt manchmal überm Limit. Und das ist einfach das, was diese Faszination Formel 1 dann ausmacht.
Hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
Guten Tag, mein Name ist Maren Smetana und ich möchte Sie bei einer weiteren Folge des Podcasts Hinter den Schlagzeilen begrüßen. In diesem Podcast wollen meine Kollegin Simona Pinwinkler und ich in regelmäßigen Abständen einen Einblick in die Arbeit der Redaktion der Salzburger Nachrichten geben. In dieser Folge geht es um ein sportliches Highlight, den Österreich-Grand Prix der Formel 1. Doch die Formel 1 ist in Zeiten der Klimakrise nicht unumstritten. Also, wie wird sich dieser Sport verändern müssen? Was macht seinen Reiz trotzdem noch aus? Michael Swittil berichtet für die Salzburger Nachrichten in der Formel-1-Saison aus dem Fahrerlager, dem magischen Ort, wo viele Fans wohl gerne Mäuschen wären, und gibt uns einen spannenden Einblick in dieser Folge hinter die Kulissen des Formel-1-Zirkus. Servus Michael.
Ja, hallo Marian, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Michael, es ist ja so, dass jetzt die nächsten Tage vor allem der Österreich-Grand Prix in der Sportberichterstattung dominiert. Aus österreichischer Perspektive verständlich, aber was macht denn eigentlich den sportlichen Reiz dieser Strecke aus?
Also es ist so, dass Spielberg zählt zu den kürzesten Strecken im Rennkalender der Formel 1. Und die Strecke ist rund so 4,3 Kilometer ungefähr lang, was im Verhältnis zu vielen anderen Strecken einfach wirklich kurz ist. Das hängt dann auch damit zusammen, dass wir natürlich eine kurze Rundenzeit haben. Und was aber die Strecke ausmacht, ist, dass obwohl es so kurz ist, eigentlich die Zeitabstände teilweise doch relativ groß sind, weil es einfach extrem schwierig ist, auf der Strecke einen guten Rhythmus zu finden oder in den Flow zu kommen als Rennfahrer. Weil du hast einfach viele Höhenunterschiede im Vergleich zu anderen Rennstrecken. Du hast da relativ hohe Durchschnittsgeschwindigkeit, du hast schnelle Kurven, du hast auch zwei harte Bremspunkte. Und das alles in so einer, in der Kürze der Zeit, wirklich 100% zu treffen auf eine Runde ist wirklich schwierig. Und das ist auch was, wo dann viele Fahrer sagen, das ist auch das, was Spielberg rein vom Layout jetzt von der Strecke auch besonders macht.
Das heißt, da spielt jetzt nicht nur Patriotismus mit, wenn man gespannt auf dieses Rennen schaut, sondern das ist ja wirklich ein sportliches Ereignis.
Auf jeden Fall, natürlich, ja. Also wenn es nur um den Patriotismus ginge und wenn das der einzige Grund ist, warum man sagt, okay, das ist was Besonderes, dann wäre die Strecke vermutlich auch gar nicht mehr im Kalender, weil gerade nachdem man die Formel 1 in den letzten Jahren jetzt einen enormen Aufschwung erlebt, gibt es viele Strecken, die gerne in den Kalender wollen würden. Und Spielberg ist da aber doch relativ gesetzt, muss man sagen, einfach weil halt alles einfach zusammenpasst.
Du begleitest ja die Formel 1 als Journalist schon länger und hast da auch einen Zugang zu einem magischen Ort, dem Fahrerlager. Ich kenne das eigentlich nur aus dieser Netflix-Serie, die vielleicht eben manche Zuhörerinnen und Zuhörer auch schauen, wo man so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen auch bekommt, wie es da so zugeht. Aber erzähl uns vielleicht ein bisschen, wie es genau hinter diesen Kulissen so zugeht.
Ja, gern. Die Netflix-Serie, klar, da bekommt man auch ein bisschen einen Einblick, nur, das haben wir jetzt eher schon ein bisschen drauf gekommen nach ein paar Jahren jetzt, dass da eigentlich mehr Show als Realität da oft drin steckt. Okay. Aber was man sonst noch zum Fahrerlager sagen kann, magischer Ort, das trifft es ganz gut. Gerade vor den Trainingseinheiten, Qualifyings oder Rennen, da herrscht dann schon ein hektisches Treiben, wo man dann merkt, okay, jetzt schwenkt die Stimmung ein bisschen um, jetzt wird es dann ernst. Und ansonsten ist es halt einfach ein Treffpunkt für Fahrer oder auch für die Teams untereinander. Man kennt sich, man grüßt sich, man geht einander vorbei, man kommt in ein Gespräch. Und das ist eigentlich auch so das, was das Fahrerlager so jetzt einmal ausmacht. Wobei man da schon sagen muss, dass sich das seit der Corona-Pandemie gewandelt hat. Mhm. Ich kenne das nur aus Erzählungen, weil ich selber vor der Corona-Pandemie tatsächlich da noch gar nicht dabei war im Formel-1-Zirkus jetzt als Journalist. Aber gerade da, wie in vielen anderen Bereichen, hat man dann schon gemerkt, dass sich da die Teams diese Chance genutzt haben, um sich wieder ein bisschen mehr abzugrenzen und da wieder ein bisschen, nicht mehr so gläsern zu sein, einfach fokussierter zu sein und dass man dort nicht mehr überall in die ganzen Motorhomes oder wo auch immer halt freien Zutritt hat und so weiter. Okay. Ja, was als Journalist natürlich aber ab und zu ein bisschen schade ist, aber aus Teamsicht doch verständlich, ja.
auch Sinn macht, ja. Aber wie kann man sich das wirklich durch? Da schlendert man dann so durch und sind dann die ganzen Vettels und
ja, Leclerc's die Fahrer ist jetzt nicht so, dass die Fahrer da in einer Tour auf- und abgängen, die sind am meisten schon in ihren, also ziehen sich halt in die eigenen vier Wände sozusagen zurück an der Rennstrecke. Aber ja, natürlich, also man trifft da schon, sei es jetzt, keine Ahnung, Experten oder auch natürlich auch Fahrer oder Teamchefs oder wie auch immer, die gehen da natürlich schon auch durch. Also du musst ja da auch durch, wenn du jetzt an die Strecke zum Kommandostand oder wie auch immer, wenn du da hin bist, du musst zwangsläufig durchs Fahrerlager. Also man hat da jetzt auch keine Chance als Offizieller, dass man da auskommt, sozusagen.
Okay. Was macht denn für dich den Reiz dieser Formel 1, dieses Zirkus? Es wird ja auch immer als Zirkus beschrieben aus.
Ja, sie wird ja eigentlich als Königsklasse des Motorsports bezeichnet und das trifft es eigentlich ganz, ganz gut. Weil du hast halt im Endeffekt hast du die besten Ingenieure oder die schlauesten Köpfe, die halt dann die schnellsten Autos bauen und das halt für die besten oder für die schnellsten Piloten, die es halt auf der Welt gibt. Also das ist quasi alles auf allerhöchstem Niveau. Genau, Sport der Superlative, alles auf allerhöchstem Niveau. Und die besten Leute bewegen sich da immer am Limit oder halt manchmal über dem Limit. Und das ist einfach das, was diese Faszination Formel 1 dann ausmacht. Für mich.
Du hast vorher schon diese Netflix-Serie angesprochen und so ein bisschen den Boom, den die Formel 1 ja wieder erlebt hat. Was ist da der Grund dafür, dass das in den letzten Jahren doch wieder ein bisschen angezogen hat?
Ja, gerade seit der Übernahme der Formel 1 durch Liberty Media hat sich da viel getan. Man ist einfach moderner geworden, sage ich jetzt einmal. Gerade was Social Media und so weiter betrifft. Die Fahrer sind irgendwie für den normalen Fan unter Anführungszeichen greifbarer auch geworden, weil du halt sie verfolgen kannst, was machen sie auf Social Media. Es ist alles ein bisschen in der Hinsicht offener geworden. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass man natürlich den amerikanischen Markt entdeckt hat. Wir haben inzwischen oder in der Saison haben wir jetzt 3 Rennen in den USA. Austin gibt es eh schon länger, in Miami waren wir das Jahr schon zum zweiten Mal jetzt und im November folgt dann noch das Rennen in Las Vegas. Und gerade dort ist auch die Netflix-Serie sehr gut angenommen worden, also in den Vereinigten Staaten. Und da merkt man schon, dass da einfach der Boomer weiterhin anhält und dass da schon noch weiterhin großes Potenzial vorhanden ist.
Für mich sind aber trotzdem noch immer so diese europäischen klassischen Rennen irgendwie die spannendsten. Also du warst ja letztens auch in Monaco, was für mich sowieso irgendwie das interessanteste Rennen ist, einfach mit die Idee alleine mit einem Formel-1-Auto da durch eine Stadt zu fahren, durch enge Gassen, ist eigentlich total verrückt aus meiner laienhaften Sicht. Aber welche Eindrücke hast du da von dort mitgenommen?
Ja, Monaco ist natürlich immer etwas Besonderes. Also ich glaube, auch jeder, der sich, oder auch wenn man sich nicht für die Formel 1 oder für Motorsport interessiert, jeder hat einmal irgendwie schon davon gehört, dass es halt ein Formel-1-Rennen in Monaco gibt. Das ist einfach, wie du sagst, ein richtiger Klassiker. Auch wenn die Rennen selbst jetzt natürlich dann oft nicht so spannend sind. Wie du gesagt hast, das ist halt extrem eng und Leitplanken und jeder kleinste Fehler bedeutet halt das aus, was dann auch die Faszination ausmacht. Und ja, in Monaco, da herrscht einfach ein ganz besonderes Flair. Das merkst du einfach, wenn du da schon ankommst. Du gehst von mir aus irgendwo in Monaco durch die Straßen oder durch die Gassen und hörst halt schon entfernt unten am Hafen, wenn halt die Formel-1-Autos ein Training haben oder auch Formel 2 oder Formel 3, wie auch immer da fährt. Du hörst einfach die Motorengeräusche und das ist alles ist einfach faszinierend. Das ist ganz, ganz was Besonderes. Und auch das Fahrerlager dort zum Beispiel ist ja einzigartig, so klein wie sonst nirgendwo, weil halt einfach der Platz fehlt. Und du gehst halt dann auf der einen Seite, hast halt dann die Motorhomes der Teams und auf der anderen Seite stehen halt dann die Boote, Schiffe und Yachten. Also das ist schon einfach einzigartig. Ja. Nur für die Teams, und Fahrer natürlich auch unglaublicher Stress, weil du natürlich wie überall sonst da auf der Strecke halt deine Leistung bringen musst. Und auf der anderen Seite hast du halt gerade in Monaco extrem viele andere Verpflichtungen gegenüber Sponsoren oder Partnern.
So ein Rennwochenende ist ja ziemlich dicht für Teams und Rennfahrer, oder? Also die fahren ja nicht nur Rennen, sondern da gibt es ja, eben du sagst es ja, Medientermine, Sponsorentermine, Fantermine. Also wie kann man sich das vorstellen, so ein Rennwochenende aus Sicht eines Fahrers?
Ja, aus Sicht des Fahrers, ich meine, da kann ich jetzt natürlich nicht aus eigener Erfahrung sprechen, aber tatsächlich haben die Teams oder die Teammitglieder eigentlich fast mehr zu tun als die Fahrer jetzt. Das heißt jetzt nicht, dass die nichts tun, aber die haben halt ihre 3 Trainings an einem normalen Rennwochenende, ein Qualifying und ein Rennen von Freitag bis Sonntag. das geht eigentlich. Natürlich ist das auch immer dann komplett am Limit und du musst geistig und körperlich komplett auf der Höhe sein, sonst wird es nichts, das ist logisch. Aber ja, gerade für die Teams oder für die Teammitglieder, die da ja auch das ganze Jahr unterwegs sind, ist das halt schon Stress pur und eine unglaubliche Belastung, weil du kommst ja schon nicht erst am Freitag an, sondern natürlich schon ein paar Tage vorher, musst das alles vorbereiten, aufbauen und dann musst du eigentlich bis Sonntag, bis Rennende quasi, stehst unter Strom. Und das ist.
Aber das hätte mich sowieso interessiert, so diese Logistik, weil von Kontinent zu Kontinent die ganze Technik verpacken, verschiffen, die ganzen Teams nachfliegen, Zimmerorganisieren etc. etc. Wieder Jetlag und alles, andere Temperaturen, andere Gegebenheiten, ist doch eigentlich ein Wahnsinn, oder?
Ja, ist absoluter auch. Wahnsinn und absolute Belastung, klar. Und das sind natürlich, die Prozesse sind natürlich eingespielt, da greift ein Zahnrad ins andere, wie es so schön heißt. Die haben natürlich einen Logistikpartner, die Formel 1 sind offiziellen, die das alles organisiert. Aber trotzdem, da geht es ja dann quasi um Stunden und Minuten, dass das ganze Equipment dann alles rechtzeitig bei der nächsten Rennstrecke halt ankommt. Ja. Und auch gerade für die ganzen Teammitglieder natürlich auch, ja, wie wir schon erwähnt haben, eine hohe Belastung. Ja.
Du hast das in Monaco angesprochen, jetzt muss ich, die Motorengeräusche, die man da schon quasi durch die ganze Straße hat, jetzt muss ich wirklich eine ganz laienhafte Frage stellen, wie laut ist denn so ein Motor?
Ja, ist eine gute Frage. Ich habe jetzt da keine Dezibel-Angaben. Ich kann nur so viel sagen, sie werden leiser. Also sie waren schon mal lauter natürlich in der 12-Zylinder-Ära oder 10-Zylinder oder wie auch immer. Aber ja, man kann daneben stehen.
Aber reden nicht mehr.
Reden nimmer. Es wäre wahrscheinlich intelligenter, da einen Ohrstöpsel zu haben oder eben einen Kopfhörer. Aber es ist auszuhalten, prinzipiell. Okay. Aber auch an das wird man sich gewöhnen, wenn man da regelmäßig dabei ist. Aber nein, man sieht ja, dass die alle natürlich ihren Ohrenschutz haben, weil das natürlich auch nicht gesund ist.
Ja. Was mich auch noch interessieren würde, auch wieder eine laienhafte Frage, diese Boxenteams, ich finde das oft teilweise spannender als das Rennen dann selbst, also was da sich in den Boxen so abspielt. Sind das eigentlich alles wirklich einfache Mechaniker oder sind das Diplom-Ingenieure, die auch morgen bei der NASA anfangen könnten? Oder wie kann man sich das vorstellen? Was sind das für Leute, die da im Hintergrund arbeiten von
seinem Formel 1-Team? Ja, das kommt ganz darauf an, was halt der Aufgabenbereich ist. Na, prinzipiell würde ich sagen, was du da von der Bandbreite her, wie du es jetzt erwähnt hast, du hast sowohl als auch, du hast da beides dabei. Du hast natürlich spitze Mechaniker und du hast aber Top-Ingenieure, die sicher in einem anderen Unternehmen einen sehr guten Job haben könnten, weil sie einfach extrem, extrem gut sind. Und das betrifft eben nicht nur die Ingenieure, sondern auch die Mechaniker. Da findest du nur die besten Mechaniker, die es gibt. Und weil wenn man halt einen Reifenwechsel innerhalb von 2 Sekunden abwickelt, einen kompletten Reifensatz zu wechseln, dann glaube ich, spricht das schon für sich, dass man da eine gewisse Qualität haben muss. Ja,
ja. Das, ich habe ja das vor allem als Jugendlicher verfolgt, die Rennen, dann zeitlang nicht. Du sprichst nämlich jetzt gerade diese 3 Sekunden Reifenwechsel an. Ich glaube, wir erinnern, damals waren das noch wesentlich mehr Sekunden. Ist nicht irgendwann einmal so ein Limit erreicht einfach? Also schneller geht es dann einfach nicht mehr? Ist man da schon oder ist da noch immer Luft nach oben? Also ich denke mir jetzt auch beim Kurventempo oder wie auch immer, also auch bei der Beschleunigung, es ist ja immer so, dass auch dieser Sport immer wieder so ein Stück nach vorne, noch mehr Superlative, noch ein Rekord gebrochen rückt, aber ist nicht irgendwann einmal dann erreicht jetzt wirklich das Limit, jetzt auch beim Boxenstopp zum Beispiel?
Ja, also da hast du sicherlich recht, viel schneller oder viel besser wird man da jetzt nicht mehr werden, nicht nur beim Boxenstopp, sondern auch was die Rundenzeiten jetzt betrifft. Und das hängt natürlich auch immer sehr stark davon ab, was gerade für ein technisches oder motorisches Reglement halt gerade in Kraft ist. Aber die Formel 1 ist jetzt sicher auf einem Niveau, wo man sich nicht mehr die Frage stellen sollte, müssen wir nur schnellere Rundenzeiten erzielen, sondern es geht jetzt vielmehr darum, was jetzt versucht wird, zu schauen, wie können wir das Racing, wie es so schön heißt, also das Rennfahren, möglichst attraktiv gestalten. Das heißt, es geht nicht darum, dass wir schauen, okay, ich brauche einen eigenen Rundenrekord, sondern besser wäre es einfach, wenn man 5 Sekunden langsamer ist und dafür habe ich aber bessere Überholmöglichkeiten als Fahrer.
Ja.
Weil durch die ständige, alles, genau, ne? Weil durch die ständige Weiterentwicklung hat sich natürlich die Aerodynamik zum Beispiel enorm weiterentwickelt, was dann irgendwann dazu geführt hat, dass eigentlich das Überholen enorm schwierig geworden ist oder nahezu unmöglich. Oft. Und da brauchst du dann wieder andere technische Hilfsmittel, wie zum Beispiel dieses DRS, wo du eben den Heckflügel aufmachen kannst, um dann eben eine höhere Geschwindigkeit zu haben im Zweikampf, um eben überhaupt erst überholen zu können. Nur eben, ob man jetzt einen 9-Runden-Rekord hat oder von mir aus 10 Sekunden langsamer fährt, das wird dem Fan oder auch dem Fahrer, würde ich mal sagen, relativ wurscht sein, wenn man dafür einfach mehr Zweikämpfe hat und halt einfach ein besseres Rennen fahren, mehr Duelle, und ich glaube, dass das dem Sport auf Dauer mehr nutzen würde.
Das wäre sowieso meine nächste Frage. Man hat so ein bisschen den Eindruck manchmal, dass das schon sehr reglementiert ist alles. Ne? Also es ist irgendwie sowieso alles vorgegeben und dann wird es schon auch teilweise oft am sogenannten grünen Tisch dann entschieden, wenn da Strafen ausgegeben werden, Sekundenstrafen, dann ändert sich wieder die Reihung etc. Ist das manchmal ein bisschen zu verkrampft mittlerweile? Was würdest du sagen?
Ja, es ist, wie du gesagt hast, es ist nicht nur, oder wie du gesagt hast, etwas reglementiert oder viel, sondern es ist alles reglementiert. Also wirklich alles, bis ins allerletzte Detail. Und es gibt natürlich dann jedem Team, wenn es nötig ist, halt die Chance, in irgendeinem Unterparagrafen was zu finden, wo man nicht einen Protest oder einen Einspruch einlegen könnte. Und wiederum bringt sich dann die Formel 1 selber oder halt der Dachverband, die FIA, in eine schwierige Position, weil du irgendwann natürlich selbst den Überblick über das Regelwerk verlierst, wenn du so viel, wenn es einfach so viel ist, ja, und alles reglementiert ist. Ja, das ist dann natürlich, da hat die Medaille dann zwei Seiten natürlich. Ja, aber das ist teilweise schon zu viel natürlich. Ja. Und dann auch natürlich für den normalen Formel-1-Fan zu Hause vor dem Fernseher oder auch an der Strecke dann oft nicht mehr nachzuvollziehen, warum das jetzt so ist.
Wir sind eh gerade bei dem Thema Veränderung, wie sich der Sport verändert hat. Eben, wenn man dann so TV-Rückblicke sieht, dann sieht man, dass das einfach noch ein bisschen damals ein sehr archaischer Sport war eigentlich. Ne? Also es hat einfach viel mehr Duelle gegeben auf der Strecke. Die Fahrer waren ja irgendwie nahbarer, die haben geraucht in der Pause, die waren jetzt nicht so diese Superathleten, die es heute sind. Das ist schon ein wahnsinniger Unterschied, oder? Im Vergleich zu den 60er, 70ern zum Beispiel.
Ja, klar, das ist genau wie du sagst. Nur das ist einfach so wie vieles andere halt auf der Welt, ist das halt einfach viel professioneller geworden. Also, und gerade auch im Sport, ich glaube, dass sie, wenn wir jetzt 50, 60 Jahre zurückschauen und die Sportarten miteinander vergleichen, sei es jetzt die Formel 1 oder von mir aus auch Fußball, da hat das eine mit dem anderen nicht mehr so viel zu tun.
Also aber hat es dem Sport immer gut getan, so diese Veränderung?
Naja, ist eine schwierige Frage. Wahrscheinlich alles wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube im Grunde genommen hat dem Sport schon gut getan, wie du es auch kurz angeschnitten hast. Ich meine, früher an der Tagesordnung ist natürlich nicht gestanden, aber da ist kaum eine Formel-1-Saison zu Ende gegangen, ohne dass mehrere Piloten halt ihr Leben verloren haben durch einen Unfall. Und eben durch die Professionalisierung der Rennserie, höhere Sicherheitsstandards, die Teams haben mehr getan, die Fahrer sind in einer besseren Voraussetzung, wobei das da nicht so einen großen Unterschied gemacht hat. Aber das ist eigentlich der Hauptgrund, wo man sagen kann, na, das ist eigentlich schon gut, dass das alles professioneller geworden ist natürlich.
Du bist ja schon länger Formel 1-Fan, nehme ich jetzt einmal an. Was hat dich eigentlich am meisten überrascht, wie du dann so einen professionellen Zugang zu dem Ganzen bekommen hast? Hat es dir irgendwas gegeben, was du gedacht hast, hätte ich mir eigentlich anders erwartet oder was überrascht mich jetzt?
Ich habe eigentlich relativ wenig Erwartungen gehabt. Ich war einfach nur überrascht oder neugierig und wollte einfach sehen, wie das halt immer ein bisschen den Zugang hinter die Kulissen hat, wie das einfach dort ausschaut, wie wir es vorher besprochen haben, über das Fahrerlager und so weiter. Und einfach halt auch mit diesen beeindruckenden Persönlichkeiten dann einmal ins Gespräch zu kommen und mit denen zu sprechen, das ist eigentlich das, wo ich mir gedacht habe, das ist für mich das, wo ich eigentlich das mir am meisten, wie soll ich sagen, interessiert, ja, genau. Aber zu so wirklich Erwartungen, wo ich mir gedacht habe, ich glaube, dass das so und so ist und dann war es ganz anders, das habe ich eigentlich nicht in dem Sinne gehabt, weil ich da eigentlich mit relativ wenig Erwartungen hineingegangen bin, wie es denn eigentlich so im Hintergrund ist. Ja.
Was war denn das Beeindruckendste, mit dem du gesprochen hast, weiß nicht, von den Fahrern oder auch von den Teammitgliedern und Experten? Hat es da ein Erlebnis gegeben, was dich besonders geprägt hat?
Geprägt würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist doch einfach beeindruckend, wenn man mit so erfolgreichen Persönlichkeiten wie zum Beispiel dem Helmut Marko von Red Bull Racing oder am Toto Wolff, was ja zwei Österreicher sind, von Mercedes, wenn man mit denen einfach einmal in ein Gespräch oder eine halbe Stunde mit denen spricht, dann versteht man, warum sie als Person und halt auch natürlich Red Bull Racing oder Mercedes, warum die so erfolgreich sind. Das kann man da dann schon nachvollziehen, weil die einfach eine gewisse Aura haben und auch etwas ausstrahlen das ist eigentlich auch das, wo ich mir gedacht habe, ja, das habe ich mir zum Beispiel erwartet, dass diese Personen so sind, weil du musst so eine Persönlichkeit haben, wenn du in diesem Haifischbecken Formel 1 erfolgreich sein willst. Und ja, das waren sicher Erlebnisse für mich persönlich, wo ich mir gedacht habe, ja, das war gut.
Du bist ja eben, sind wir gerade dabei, auch Fan, aber wie berichtet man auch objektiv als Journalist dann über so ein Sportereignis? Ich nehme ja auch mal an, du hast vielleicht irgendeinen Favoriten, den du uns vielleicht jetzt gar nicht verraten willst, aber du hast ja, in deiner Brust schlägt ja schon auch das Herz eines Motorsport-Fans, eines Formel-1-Fans, der ja schon ihm das länger beobachtet und jetzt musst du aber vielleicht oder musst du vielleicht wen kritisieren oder musst objektiv einfach berichten darüber, wie schafft man den Spagat?
Ja, das ist für mich jetzt eigentlich persönlich natürlich, das stimmt, was du gesagt hast. Man hat natürlich seine Favoriten oder Menschen, die einem sympathischer sind als andere. Aber das hast du nicht nur jetzt im Sportjournalismus, das hast du eben in der Politik oder auch wenn du nicht im Journalismus tätig bist. Nur für uns jetzt als Journalisten ist meine Meinung, dass das einfach auch unser Anspruch sein muss, dass man halt objektiv ist, auch wenn es vielleicht ab und zu aufgrund persönlicher Überzeugungen oder wie auch immer schwerfällt, aber da hat man schon eine Verpflichtung gegenüber seinen Leserinnen und Lesern, dass man da eben das berichtet, wie es halt eben ist und nicht, wie man es eben selber gern hätte, dass das ist. Also das aus dem Grund fällt mir das eigentlich nicht schwer, aber wenn man das nicht schafft, dann ist man im falschen Berufsfeld.
Kommen wir zum Abschluss vielleicht nur zur etwas heikleren Debatte, gerade jetzt rund um die Formel 1. Wir wissen die Klimakrise ist allumfassend in unserer politischen Auseinandersetzung, gesellschaftliches Thema Nummer 1. Jetzt gibt es dann aber trotzdem noch die Formel 1, wo abgesehen jetzt von den Emissionen, die da in so Rennrunden in die Luft geblasen werden, die lassen wir mal außen vor, aber dann doch diesen ganzen Trost von A nach B jede Woche zu buxieren, einfach ja, jetzt nicht mehr ganz zeitgemäß ist einfach. Verstehst du die Debatte darum?
Ja, natürlich ist das verständlich und das ist ja ein Riesenthema, dem sich ja die Formel 1 versucht anzunehmen. Das Ziel ist natürlich nicht nur ambitioniert, sondern, wenn wir ganz ehrlich sind, utopisch, wenn die Formel 1 sagt, sie will bis 2030 klimaneutral sein, eben nicht nur auf der Strecke, sondern wie du es angesprochen hast, eben auch mit der ganzen Logistik, die dahinter steckt. Weil auf der Strecke klimaneutral zu sein, das wird die Formel 1 bis 2030 sicher schaffen. Ist ja der eigene Anspruch und auch ein Ziel, das zu erreichen ist. Weil die Emissionen, die auf der Strecke ausgestoßen werden, ja nur ein ganz kleiner Bruchteil sind, was eigentlich die Formel 1 als Zirkus, wie wir es vorher eben genannt haben, ausstößt. Ja, nein, das ist natürlich absolut nachzuvollziehen. Aber ja, die Formel 1 ist ja da bemüht, Lösungen zu finden. Und ja, ich bin auch davon überzeugt, dass die Formel 1 schaffen wird, ihren CO2-Fußabdruck, wenn wir es jetzt so nennen wollen, auf jeden Fall zu verringern. Was natürlich auch sein muss. Bis 2030 klimaneutral zu werden, ist natürlich utopisch. Aber dass da die Kritik natürlich auch laut ist, auch verständlich, weil es halt auch einfach ein gefundenes Fressen ist oder halt auch leicht ist, da drauf zu hauen und zu sagen, ja, die fahren eh nur im Kreis und pusten da die Schadstoffe in die Umwelt. Aber ja, es ist halt einfach auch exponiert und es sieht halt jeder, dass halt die fahren. Aber wenn jetzt aber ebenso wie der Grand Prix Monaco war, waren ja die Filmfestspiele in Cannes zum Beispiel. Mhm. Und wenn man da dann aber in Nizza am Flughafen ankommt und dann sieht man die 300 Privatflieger dort stehen, oder 300 ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber halt etliche Privatflieger stehen, die halt dann eben weiter zu den Filmfestspielen nach Cannes reisen. Ja gut, das sind natürlich auch Emissionen, wo man sich vielleicht fragen muss, ob da dann jeder mit seinem Privatjet dahin fliegen muss. Aber
ja, das stimmt, ja.
Deswegen, aber klar, dass da die Formel 1 natürlich, dass die da mit Argusaugen beobachtet wird in der Hinsicht, ist verständlich, ist ja klar. Und deswegen muss die Formel 1 auch schauen, dass da eine Vorreiterrolle einnehmen, was das betrifft.
Hat sie ja technologisch auch immer wieder gehabt. Ne?
Genau, genau richtig. Ja, das ist ja immer das, was die Formel 1 dann als Gegenargument anbringt, dass natürlich in der Formel 1 die Sachen entwickelt werden, die Technologien, die dann auch oftmals, manchmal, wie auch immer, aber halt dann auch immer wieder in Serie gehen. Ja. Und was natürlich dann, wovon dann natürlich viele profitieren.
Glaubst du, dass die Formel E sie durchschlägt, sodass die Formel 1, so wie sie jetzt ist, mit Verbrennermotoren, dass das vielleicht vielleicht nicht Jahren, aber Jahrzehnten gar nicht mehr gibt?
Meine persönliche Meinung, nein. Also die Formel 1 wird es auch in 10, 20,
warum? Was macht den Reiz aus, glaubst
du? Wie wir es vorher geredet haben, weil es einfach nach wie vor es ist der beste Motorsport, den es gibt auf der Welt und er löst nach wie vor Faszination aus. Mhm. Auch zum Beispiel in Österreich. Ja. Mhm. Und auch wenn man jetzt wieder, wenn wir jetzt den Bogen spannen, zurück zu dem Wochenende in Österreich, wo halt dann erneut zum Beispiel sein könnte, dass der Zuschauerrekord gebrochen wird, wenn dann halt an drei Veranstaltungstagen, Freitag, Samstag, Sonntag, insgesamt über 300.000 Menschen da an dem Red Bull Ring sind, dann glaube ich, beantwortet ist die Frage, warum es die Formel 1 auch noch in 20, 30 Jahren geben wird, weil einfach die Faszination nach wie vor da ist. Obwohl du als Österreich jetzt ja nicht einmal diese riesen Identifikationsfigur derzeit hast, weil du hast ja keinen Fahrer, der in der Formel 1 ist. Warum die 50.000 Holländer kommen nach Österreich, ist klar, weil der Max Verstappen Doppelweltmeister ist und halt einfach ein Superstar.
Aber ja, dann Michael würde ich sagen, mach dir auf ins Cockpit, oder? Also dann
ja, der Zug ist tatsächlich schon abgefahren. Ja, ich bin froh, wenn ich mit meinem Privat-Pkw sicher durch die Gegend komme.
Okay, dann in diesem Sinne sage ich herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ja, bitte,
und
gerne.
Und ich wünsche alles Gute, noch viele spannende Rennen.
Vielen Dank, danke für das Gespräch, Mann.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler und Marian Smetana. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.